Von mir einen schönen guten Morgen an euch. Es gibt ein Lied, da geht es um die Frage nach Gott. Und bezogen auf Gott heißt es in diesem Lied, es heißt, wer bist du? Ich zitiere, wer bist du? Was kann ich sagen über dich? Wer bist du? Wenn man mich fragt, was sage ich? Welches Bild wäre nicht zu klein, um dich ehrlich zu bezeugen? Welches Wort nicht zu gering, um dein Wesen zu beschreiben? Wer bist du? Spannende Frage, wer bist du, Gott? Nehmen wir mal an, jemand würde dir diese Frage stellen und dich fragen, wer ist Gott oder wie ist Gott? Wie würdest du ihn beschreiben? Welche Worte würdest du vielleicht verwenden? Was würdest du sagen, um sein Wesen zu beschreiben? Ich glaube, die Antworten und Beschreibungen, die könnten vielfältig und unterschiedlich aussehen. Auch die Betonung einzelner Eigenschaften würde wahrscheinlich bei einer Vielzahl von Leuten unterschiedlich aussehen. Und trotzdem glaube ich, gibt es Grundsätze in dieser Frage, die wir wahrscheinlich alle bejahen würden, zumindest solange wir versuchen, diese Frage so gut es geht vom biblischen Zeugnis her zu beantworten. Und so gibt es Grundsätze und ein so ein Grundsatz wäre die Tatsache, dass Gott so ganz anders ist als wir Menschen. In seiner Stellung ist das so, in seiner Macht, in seiner Unbegrenztheit, seiner Souveränität, seiner Reinheit, seiner Vollkommenheit, in vielerlei Hinsicht ist Gott so ganz anders als wir. Wir stehen im absoluten Kontrast als Menschen zu Gott. Und das führt uns zu unserem Thema von heute Morgen, das genauso lautet, im Gegensatz zu uns ist Gott. Punkt, Punkt, Punkt. Und wir machen weiter im Römerbrief und wollen Römer 3, die Verse 1 bis 8 heute Morgen näher betrachten. Und ich lade euch ein, dass wir das zusammen aufschlagen und Römer 3, Vers 1 bis 8 gemeinsam lesen. Ich lese aus der Schlachter 2000. Da heißt es Römer 3, Abvers 1. Was hat nun der Jude für einen Vorzug oder was nützt die Beschneidung? Viel in jeder Hinsicht, denn vor allem sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Wie denn, wenn auch etliche untreu waren, hebt etwa ihre Untreue die Treue Gottes auf? Das sei ferne. Vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner, wie geschrieben steht, damit du Recht behältst in deinen Worten und siegreich hervorgehst, wenn man mit dir rechtet. Wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit beweist, was sollen wir sagen? Ist Gott etwa ungerecht, wenn er das Zorngericht verhängt? Ich rede nach Menschenweise. Das sei ferne. Wie könnte Gott sonst die Welt richten? Wenn nämlich die Wahrhaftigkeit Gottes durch meine Lüge überströmender wird zu seinem Ruhm, weshalb werde ich dann noch als Sünder gerichtet? Müsste man dann nicht so reden, wie wir verleumdet werden und wie etliche behaupten, dass wir sagen, lasst uns Böses tun, damit Gutes daraus komme? Ihre Verurteilung ist gerecht. Wir sind letzte Woche schon in Römer 2, Vers 17 auf diese Gruppe der Juden gestoßen, ja, die genauer unter die Lupe genommen werden. Und in Römer 2, Vers 17 hieß es, wenn du dich aber einen Juden nennst. Und wenn ihr letzte Woche da wart oder diesen Abschnitt ein bisschen mitverfolgt habt, Römer 2, Vers 17 bis 29, also den vorherigen, dann sieht man, dass Paulus ganz schön abgerechnet hat mit den Juden. Und er sagt im Prinzip in diesem Abschnitt, ihr stützt euch auf das Gesetz, ihr stützt euch auf eure jüdische Abstammung, aber das bringt euch alles nichts unterm Strich. Ihr habt zwar das Gesetz vorliegen und ihr kennt es vielleicht, aber die leibliche Beschneidung, die ihr am achten Tag als Juden erlebt habt, die bringt euch nicht dahin, dass ihr automatisch zum Volk Gottes, zum wahren Volk Gottes gehört. So, und jetzt muss man sich den Juden vorstellen, der das also hört oder liest, ja, und konfrontiert wird damit und er kriegt das mit und kocht innerlich so richtig. Am liebsten würde er gleich losdiskutieren. Und vielleicht kennen wir das, ne, dass uns jemand konfrontiert mit etwas und du verfällst gleich in so eine Verteidigungshaltung und sagst, Moment, ja, also das geht mir hier zu weit und das führt dann manchmal dahin, dass die Emotionen, das scharfsinnige Denken auch teilweise vereiteln. Ja, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr schon mal auf 180 wart, dann kann das so dahin führen. So ungefähr muss man sich das vorstellen, hier diese Gedankengänge in Römer 3, dann abwärts 1 bis 8. Und nun hat Paulus da keinen Juden gegenüber sitzen, so tatsächlich plastisch, der ihm unmittelbar diese Fragen stellt, die da alle so aufgeworfen werden in diesem Text, sondern im Prinzip stellt Paulus sich vor, wie er einen Juden vor sich hätte und was so seine Fragen wären. Und dann bringt Paulus selbst diese Fragen auf den Punkt, um dann darauf näher einzugehen. Nun ist es gut möglich, dass Paulus ja diese Gedanken, die er da alle so äußert, und diese Fragen, die er in dem Text stellt, in Römer 3 dann, dass das Fragen sind, die aus vielen Gesprächen und Gedankengängen kommen, die er mit den Juden zuvor schon geführt hat. Paulus hat ja immer wieder viel diskutiert, auch mit ihnen. Und nun führt er also diese Unterhaltung, diese theoretische Unterhaltung eigentlich. Und in dieser Unterhaltung werden verschiedene Wesenseigenschaften Gottes entweder direkt oder indirekt in Frage gestellt. Und vielleicht sind das Gedankengänge von heute Morgen, die du auch in abgewandelter Form irgendwie kennst. Und eine Sache ist aber auf jeden Fall so, wir können heute Morgen einiges lernen über Gottes Wesen. Und so lautet unser erster Punkt von heute Morgen: Im Gegensatz zu uns ist Gott erstens treu. Gleich in Vers 1 sehen wir die Frage, die sich aus dem natürlichen Zusammenhang ergibt. Wenn es da heißt, was hat nun der Jude für einen Vorzug oder was nützt die Beschneidung? Und wie gesagt, wenn wir uns nochmal den vorherigen Zusammenhang von Römer 2, Vers 25 bis 29 vor Augen führen und insbesondere die Verse 28 und 29, dann verstehen wir das ein bisschen mehr, wie sie auf diese Frage kommen. Ich lese das nochmal, Römer 2, Vers 28 und 29, unmittelbar davor also. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch nicht ist das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. In dem Moment, wo der Jude das liest, von damals her, ist eigentlich ziemlich klar, dass sich daraus diese Frage dann entwickeln muss in Römer 3, Vers 1. Ja, welchen Vorzug haben wir als Juden denn dann bitte noch? Und was bringt denn die Beschneidung? Ist sie nicht völlig hinfällig und egal? Das Wort für Vorzug hier dann in Römer 3, Vers 1, das bedeutet auch so viel wie Überschuss. Also so könnte man das wörtlich eigentlich übersetzen. Es geht also um das Mehr, was über das natürliche Maß hinausgeht. Also mit anderen Worten, was ist denn der Mehrwert, ein Jude zu sein? Die Juden könnten sagen, gibt es überhaupt noch einen Mehrwert, mein lieber Paulus? So ein bisschen in so einer Diskussionsfreude und Skepsis, so würde er das vielleicht ausdrücken. Und Paulus sagt dann in Vers 2 mit den Worten, viel in jeder Hinsicht, dass es einen Vorzug gibt. Wir können uns das förmlich vorstellen, ne? Wie der stolze Jude, der dann so auf Diskussionskurs ist, so auf einmal Hoffnung schöpft und aufatmet und denkt, jawohl, endlich, Paulus, du sagst es, ja? Wir haben große Vorteile. Aber das wird nicht so lange andauern und er bekommt wieder Atemnot, müsste man wahrscheinlich fast sagen. Und zwar, wenn man einfach ein Stück weiter geht in Römer 3, dann sehen wir ab Vers 9, dass die gleiche Frage eigentlich wiederkommt. Da heißt es in Römer 3, Vers 9, also nur ein paar Verse später, was nun? Haben wir einen Vorzug als Juden? Die Antwort durchaus nicht. Also gleiche Frage, völlig konträre Antwort. Und man kann denken, ja Paulus, wie kannst du denn innerhalb von 9 Versen so dermaßen widersprechen? Ja, das passt doch vorne und hinten nicht zusammen. Wie müssen wir das verstehen? Was die Textpassage ab Vers 9 angeht, das überlasse ich nächste Woche dem Jens. Also da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Aber wir wollen dabei bleiben, in welcher Hinsicht Paulus hier in Vers 1 sagen kann, viel, in jeder Hinsicht gibt es Vorzüge. Und in Vers 2 hier begründet er das mit den Worten weiter, denn vor allem sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Das heißt, das ganze Alte Testament, das ihnen von Gott schwarz auf weiß gegeben wurde, und dazu gehören die Geschichten über das Handeln Gottes und dazu gehört die Warnungen, die Gott gegenüber Israel ausgesprochen hat, aber dazu gehört natürlich auch ganz stark jegliche Verheißung, jegliche Prophezeiung, die er gegeben hat. Und die er vor allem gegeben hat, bezogen auf den Messias, der eines Tages kommen sollte. Und diese Offenbarung und Verheißung von Gott selbst, die brachten die Juden, so muss man das erstmal sagen, in eine absolute Exklusivstellung gegenüber jedem anderen Volk. Ihnen allein wurden die Aussprüche Gottes zunächst einmal anvertraut, so heißt es hier. Und das ist ein Gedanke, den sehen wir im Alten Testament auch schon deutlich, zum Beispiel im Psalm 147, Vers 19 und 20. Da heißt es schon, er, Gott, verkündigte Jakob sein Wort, Israel seine Ordnung und seine Rechtsbestimmungen. So handelte er an keiner Nation und die Rechtsbestimmungen, die haben sie nicht gekannt. Halleluja. Das heißt, insofern hatte Israel einen großen Vorzug. Sie hatten viel mehr Wissen, sie konnten Gottes Wesen viel klarer erkennen und sie hatten auch viel mehr Einblick in Gottes Heilshandeln. Während die Nationen sonst, die nicht Israel waren, vorwiegend Gott in der Natur erkennen konnten, das haben wir in Römer 1 gehabt, und auch gewissermaßen durch das Gewissen, haben wir in Römer 2 schon gehabt, konnten die Juden ihn bereits in seinem zuverlässigen Wort erkennen. Das war also der absolute Vorzug der Juden. Zusammengefasst besteht er darin, dass Gott selbst sich ihnen offenbart hat, mit ihnen gesprochen hat und sich in seinem geschriebenen Wort ihnen gegenüber verbindlich gemacht hat. Später im Römerbrief, in Römer 9, greift Paulus dann diese Vorzüge nochmal auf. Da breitet er das ein bisschen weiter aus. Wollen wir kurz hineinschauen, Römer 9, Vers 4 und 5, wo er sagt, die Israeliten sind, und dann nennt er ein paar Dinge, deren die Sohnschaft ist und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen, deren die Väter sind und aus denen im Fleisch nach der Christus ist, der über allem ist, Gott gepriesen in Ewigkeit. Amen. Und hier nennt er eine ganze Menge von Dingen auf, die exklusiv den Juden galten und die sie eigentlich in eine viel bessere Startvoraussetzung brachten oder offensichtlich ja, in eine viel bessere Startvoraussetzung in Bezug auf Gott gebracht haben. Mit Sohnschaft an dieser Stelle, das kann ein bisschen verwirrend sein, ist nicht gemeint, dass sie in dem Sinne, wie wir das heute verstehen, die wir durch Jesus Christus zu Kindern Gottes geworden sind, dass sie so in dem Sinne Kinder Gottes sind, sondern Israel wurde immer wieder als gesamte Nation, als Kind Gottes oder Sohn Gottes bezeichnet im Alten Testament, in 2. Mose 4, Vers 22 und 23 zum Beispiel, oder ich glaube in Hosea 11 auch. Und so bekamen sie eine Vorrangstellung. Ja, das dürfen wir aber nicht verwechseln miteinander. Sie bekamen auch eine besondere Herrlichkeit von Gott als Volk. Und Gott hat besondere Bündnisse mit ihnen geschlossen im Alten Testament, zum Beispiel den Bund mit ihrem Stammesvater Abraham. Und auch die Gesetzgebung haben sie bekommen und die Stiftshütte und später dann den Tempel, in dem der Gottesdienst gefeiert wurde und die Verheißungen, die den Juden anvertraut wurden, auch spezielle Verheißungen, all das deutet hin auf eine privilegierte Stellung, die sie hatten. Und schlussendlich kam sogar Jesus selbst, Gott selbst in menschlicher Gestalt aus der Linie von Abraham, Isaak und Jakob, also aus der Linie Israels, zur Welt. Jesus kam als Jude in Bethlehem auf diese Welt und er wirkte unter ihnen, er lebte vor ihren Augen inmitten ihres Landes, anstatt die ganze Welt zu bereisen. Die Juden hatten unglaubliche Vorzüge, das sehen wir, glaube ich. Aber die Frage ist, was haben sie damit gemacht? Und die Antwort ist, dass sie Gott mit Unglaube und Untreue begegnet sind. Und das sieht man immer wieder im Laufe der Geschichte von Israel, dass sie Gott nicht geglaubt haben, sondern dass sie eigene Wege gegangen sind, anstatt nach Gottes Wort zu leben. Zugespitzt sieht man ihren Unglauben darin, dass sie Jesus selbst abgelehnt haben. Der Messias, der so lange angekündigt war, der Messias, der lange ersehnt war auch von ihnen, der wurde schlussendlich von ihnen abgelehnt und dann sogar ans Kreuz gebracht. Paulus und Barnabas, die bringen das ziemlich gut auf den Punkt in Apostelgeschichte 13. Da sind sie in Antiochia auf der ersten Missionsreise und sagen in Apostelgeschichte 13, Vers 46 und 47, folgende Worte, die das gut zum Ausdruck bringen. Paulus aber und Barnabas sprachen freimütig, zu euch Juden, musste notwendig das Wort Gottes zuerst geredet werden, weil ihr es aber von euch stoßt und euch selber des ewigen Lebens nicht für würdig haltet, siehe, so wenden wir uns zu den Nationen. Denn so hat uns der Herr geboten, ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt, dass du zum Heil bist, bis an das Ende der Erde. Den Juden wurde das Wort Gottes im Alten Testament, aber auch das Evangelium sogar zuerst verkündigt. Und das sehen wir bei Jesus und das sehen wir dann auch bei seinen Aposteln. Denken wir zum Beispiel daran, im Ansatz in Matthäus 10, in der Aussendung, wo Jesus sie aussendet, dass er sagt, dass sie gehen sollen zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und wir sehen auch in der Apostelgeschichte später, dass die Apostel immer wieder zuerst zu den Juden gegangen sind, in Synagogen gegangen sind und dort das Evangelium verkündigt haben. Aber ein Großteil der Juden hat nicht geglaubt. Und sie stießen das Evangelium und Jesus selbst von sich, so heißt das hier mit drastischen Worten. Okay, ja, könnte sich der Jude sagen, alles klar, so ganz rühmlich und treu gegenüber Gott haben wir uns nicht immer verhalten. Das stimmt. Aber was bedeutet das denn jetzt für uns als Juden? Und dahin geht die Frage dann in Römer 3, Vers 3. Wenn es weiter heißt, wie denn, wenn auch etliche untreu waren, hebt etwa ihre Untreue die Treue Gottes auf? Das Wort für untreu hier kann auch mit ungläubig übersetzt werden. Und beides trifft auf die Juden zu, wie wir gerade gesehen haben. Ja? Sie waren Gott gegenüber untreu in ihrem ganzen Handeln, aber sie waren auch ungläubig in Bezug auf den Sohn Gottes, auf Jesus selbst. Bedeutet ihre Untreue und ihr Unglaube nun aber, dass Gottes Treue den Juden gegenüber aufgehoben ist? könnte auch übersetzen, zunichte gemacht ist, erschöpft ist, entkräftet ist. Und Paulus sagt mit aller Entschlossenheit in Vers 4, das sei ferne. Oder in Elberfelder, auf keinen Fall. Das ist eine ganz starke Form von der Verneinung, die er hier verwendet, die er auch immer wieder im Römerbrief verwendet als ein Stilmittel. Aber die Treue Gottes ist nicht aufgehoben. In Römer 9 bis 11 wird er diese Frage deutlich ausführlicher nochmal behandeln. Warum ist die Treue Gottes nicht aufgehoben? Weil Gott unabhängig von seinem Gegenüber treu ist. Gott ist nicht treu, weil die Juden oder weitergedacht auch wir so toll und so treu und herausragend ihm gegenüber sind. Nein, er ist vielmehr treu, weil er in seinem Wesen treu ist. Gott verändert sich nicht. Das macht die ganze Bibel deutlich. Zum Beispiel in Malachi 3, Vers 6. Und das bestätigt uns das Alte Testament. Gott ist treu. Und das bestätigt uns auch das Neue Testament. Zwei Stellen dazu. Im Psalm 33, Vers 4 heißt es, denn richtig ist das Wort des Herrn und all sein Werk geschieht in Treue. Das bedeutet, auf Gott selbst und auf Gottes Wort und auf sein Werk kannst du dich voll und ganz verlassen. Und nun bringen wir diesen Grundsatz mal gleich in Verbindung damit, dass Gott uns sein Erlösungswerk in Jesus Christus gegeben hat. Und das war kein zaghafter Versuch der Rettung mit Rückfahrkarte, den Gott da gemacht hat, sondern das war ein Erlösungswerk, was zur Vergebung der Sünden gegeben ist und was ewiges Leben bringt und was zu 100% vertrauenswürdig ist. Warum? Weil Gott zu 100% vertrauenswürdig ist, weil Gott zu 100% treu ist. Und auch wenn Gott jedem, der Jesus als seinen Herrn und Retter angenommen hat, in seinem Wort immer wieder sagt, diesen Grundsatz aus dem Johannesevangelium, wer glaubt, der hat ewiges Leben. Und es hier in Psalm 33, Vers 4 zugleich heißt, das Wort des Herrn ist richtig, oder man könnte auch sagen, auf das Wort des Herrn ist Verlass, dann ist unsere Heilssicherheit und unsere Heilsgewissheit nicht in uns begründet, sondern in Gottes treuem Zuspruch. Und sicherer könnte unser Heil nicht begründet sein als in ihm, in seinem Zuspruch, in seiner Treue. Im Neuen Testament, in 2. Timotheus 2, Vers 13, lesen wir, wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Und diese Stelle bringt so gut eigentlich auf den Punkt, im Gegensatz zu uns ist und bleibt Gott treu. Und stellt sich einerseits die Frage, ob du überhaupt schon zum Glauben an Jesus gekommen bist und ihm dein Leben als Herrn und Retter anvertraut hast. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es heute Morgen das Wichtigste, dieses Erlösungswerk von Jesus Christus besser kennenzulernen, dem auf die Spur zu kommen, zu verstehen, dass er auch für deine Sünde am Kreuz damals sterben musste und du durch Umkehr und Glauben ewiges Leben bekommen kannst. Und wenn es noch nicht geschehen ist, ist das der Gedanke, den es weiter zu vertiefen gilt. Aber hier sitzen viele, und das weiß ich, die sich schon mal klar für Jesus entschieden haben. Und auch wenn wir in unser Leben hineinschauen, selbst wenn wir wiedergeboren sind, sehen wir doch so schnell, dass wenn Gott treu ist, wir so schnell untreu sind. Das heißt, wir wollen an dieser Stelle für uns persönlich mal überlegen, wo bin ich Gott gegenüber eigentlich untreu? Wo lebe ich vielleicht zwiespältig? Wo veruntreue ich Dinge, die er mir anvertraut hat? Stichwort Verwalterschaft von dem, was Gott dir vielleicht gegeben hat. Was sind vielleicht auch Dinge, die Gott dir deutlich gemacht hat oder die er dir permanent deutlich macht, wo du einfach sagst, nee, das lassen die ja nicht an mich ran, das stoße ich einfach weg. Ich glaube, jeder von uns muss eingestehen, dass er im Gegensatz zu Gott sehr oft nicht wirklich treu ist. Aber wenn uns Dinge bewusst werden, wo wir untreu sind oder untreu waren, dann hebt das Gottes Treue uns gegenüber nicht auf, sondern Gott lädt uns ein mit ganz bekannten Worten seiner Treue aus 1. Johannes 1, Vers 9, wo es heißt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und wenn du merkst, dass du die Treue gebrochen hast gegenüber Gott, eigene Wege gegangen bist, die Sünde überhand genommen hast, du schwere Sünde auf dich geladen hast, dann kehr um und nimm diese Vergebung in Anspruch, die Gott deutlich macht, hier in 1. Johannes 1, Vers 9. Als Christen können wir sicher sein, dass Gottes Treue uns gegenüber in Jesus Christus begründet ist und sie steht und bleibt. Aber auch den Juden gegenüber erwies sich Gott als absolut treu, auch wenn sie es absolut nicht waren. Und gerade vor dem Hintergrund ihrer Untreue erstrahlt ja Gottes Treue noch viel, viel größer. Und so heißt es in Vers 4, in der ersten Hälfte, vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner. wie geschrieben steht. Man könnte wahrhaftig auch mit ehrlich oder zuverlässig oder aufrichtig wiedergeben. Und tatsächlich ist Gott im Gegensatz zu jedem von uns Menschen, damals wie heute, vollkommen wahrhaftig und auch vollkommen vertrauenswürdig. Und anders ist es ja bei uns Menschen, wenn wir ehrlich sind. Egal ob Jude oder Nicht-Jude, wir können im Gegensatz zu Gott alle lügen. Und wir haben mit Sicherheit auch in unserem Leben in verschiedenster Hinsicht schon unsere Unehrlichkeit unter Beweis gestellt. Und sowohl Paulus sagt das hier, dass er sagt, jeder Mensch erweist sich als Lügner, als auch der Psalmist, vielleicht sogar worauf er sich bezieht, hier in Psalm 116, Vers 11, hat schon mit Erschrecken festgestellt, ich sprach in meiner Bestürzung, alle Menschen sind Lügner. Allein das Feld von Wahrheit und Unwahrheit lässt also einen jeden von uns Menschen als Sünder vor Gott dastehen. Und keiner kann sagen, ja, in mir ist nie und nimmer Lug und Trug gewesen. Nein, das lässt das nicht zu. Das heißt, wir brauchen alle Jesus als unseren Erlöser, der uns vergibt und der uns aber auch hilft, ein Leben zu führen im Licht. Ein Leben, das Epheser 5, Vers 9 beschreibt mit den Begriffen lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. So heißt es in Epheser 5, Vers 9. Im Gegensatz zu uns ist und bleibt Gott treu. Aber das nicht nur in Bezug auf das, was er in seinem Wort sagt, sondern auch, was sein eigenes Wesen betrifft. Auch darin wird er sich treu bleiben. Und das führt uns zu unserem zweiten Punkt von heute Morgen. Da heißt es, im Gegensatz zu uns ist Gott zweitens gerecht. Und es geht um die zweite Hälfte von Vers 4 bis Vers 6. Nun haben wir in Vers 4, in der zweiten Hälfte, auf einmal das Thema der Gerechtigkeit Gottes mit im Spiel. Aber wir sind immer noch in Vers 4 in der Beantwortung der Frage, was ist denn jetzt mit Gottes Treue eigentlich? Jetzt darf man in Bezug auf Israel nicht den Denkfehler machen, dass Gottes Treue ihnen gegenüber darin besteht, dass er sie immer ungestraft davonkommen lässt oder dass er einfach über alles hinwegsieht. Nein, vielmehr besteht ein Teil von Gottes Treue und auch ein Teil davon, dass er seinem Wort gegenüber treu ist, darin, dass er eintreffen lässt, was er angekündigt hat. Und so hat Gott das ganze Alte Testament hindurch gegenüber Israel immer und immer wieder deutlich gemacht, dass er ein heiliger und gerechter Gott ist, der Sünde nicht ungestraft lassen wird und kann. Und wir sehen zum Beispiel auch in 5. Mose 28, dieses Prinzip von Gehorsam bringt Segen und Ungehorsam bringt Strafe mit sich. Wenn Gott das in seinem Wort so deutlich sagt, auch gerade im Alten Testament gegenüber Israel, und zu seinem Wort steht, dann gehört zu Gottes Treue definitiv auch, dass er das tatsächlich eintreffen lässt in seiner Gerechtigkeit. Und das schmeckt natürlich den Juden überhaupt nicht. Ja? Dass sie sehen, okay, von der Seite aus betrachtet wollen wir die Treue Gottes gar nicht. Ja, und das ist ja auch verständlich. Aber Gott spart das nicht aus, sondern er handelt in seiner Gerechtigkeit und das macht ihn mitunter sogar noch glaubwürdiger und wahrhaftiger. Und um das zu beweisen, zu untermauern, dazu führt Paulus jetzt hier ein für die Juden bekanntes Beispiel an und auch eine bekannte Stelle für sie in diesem Vers 4. Und er zitiert aus Psalm 51, Vers 6 folgendes. Wir schauen uns den Vers 4 nochmal an. Ich lese nochmal den ganzen Vers. Er sagte, das sei ferne, vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner, wie geschrieben steht, und jetzt kommt dieses Zitat, Psalm 51, Vers 6, damit du Recht behältst in deinen Worten und siegreich hervorgehst, wenn man mit dir rechtet. Ein Zitat aus im Alten Testament, aus der griechischen Übersetzung des Alten Testaments zitiert, der sogenannten Septuaginta hier, Psalm 51, Vers 6. Spannend ist der Zusammenhang von Psalm 51, wenn man ihn genauer sich anschaut. Ja, das ist dieser bekannte Bußpsalm vom großen König David, nachdem er Ehebruch mit Bathseba begangen hat und dann den Mann von Bathseba, nämlich Uriah, umgebracht hat. Man kann diese Geschichte nachlesen in 2. Samuel 11. Und David erkennt und bekennt sich als schuldig vor Gott und sagt in diesem Psalm sogar, gegen dich allein habe ich gesündigt und habe getan, was böse war in deinen Augen. Eigentlich beachtlich, ja, weil er sagt, gegen dich habe ich gesündigt, Gott, obwohl er ja mindestens gegen Bathseba und vor allem gegen Uriah gesündigt hat. Aber er bezieht seine Sünde vor allem auf den heiligen und gerechten Gott und sieht sich ihm gegenüber als schuldig. Und das ist der allererste Bezugspunkt auch für uns heute, immer wenn es um Sünde geht. Schlussendlich sind wir ja Gott gegenüber mit unserem Leben verantwortlich. Und da gilt es immer zuerst zu klären und dann auch zwischenmenschlich manches. Damit, dass David im Psalm 51 seine Sünde eingesteht und bekennt, gibt er Gott Recht. Wenn man sich die Geschichte so ein bisschen anschaut, sieht man in 2. Samuel 12, dass Gott den Propheten Nathan schickt, Und David konfrontiert mit seiner Sünde und David kapituliert, dieser große König vor Gott, und er erkennt an, dass Gott vollkommen gerecht ist in seinem Gericht und auch vollkommen gerecht in der Strafe, die er über ihn verhängt. Um es mit den Worten hier aus Römer 4, Vers 4 auszudrücken, Gott hat vollkommen Recht behalten und Gott wird in jeglicher Auseinandersetzung, die Menschen mit ihm über ihre Sünde führen wollen, definitiv als Sieger hervorgehen. Anders ausgedrückt, Gott ist immer im Recht. Und wer nicht? Du, ich, jeder andere Mensch. Ja, das unterscheidet uns ganz maßgeblich. Das heißt, wir sind gut beraten, wenn wir nicht anfangen, mit Gott gegenüber zu diskutieren und rechthaberisch zu sein, vielleicht uns selbst gerecht zu verhalten, unschuldig ihm entgegenzutreten, Schuld zu leugnen, die wir haben, Dinge schönreden, nein, indem wir einfach anerkennen, ich bin Sünder und Gott ist absolut im Recht. Da gibt es keine zwei Meinungen. Nun versuchen wir das Ganze mit jüdischen Ohren mal zu hören und wahrzunehmen, um noch ein bisschen besser zu verstehen, was ist das eigentliche Argument, das Paulus hier macht mit diesem Zitat. Wir müssen uns vor Augen führen, für die Juden war David der große König, der von Gott selbst auserwählt war und dem wunderbare Verheißungen gegeben wurden, nämlich ein ewiges Königtum. Aber die große Frage ist jetzt hier, wird Gott durch die Auserwählung von David davon abgehalten, gerecht zu richten und ihm seine Sünde einfach zu übersehen? Nein, absolut nicht. Und Psalm 51 macht das so deutlich. Nun ist der Gedanke, gerade das Beispiel von David macht ja so eindrücklich deutlich, dass auch der von Gott Erwählte im Alten Testament nicht bei der Realität der Sünde und des Gerichts einfach ausgespart wird, dem nicht entzogen ist. Und das gilt nicht nur für den erwählten David, sondern das gilt auch für das erwählte Volk Israel, das nationale Volk Israel, mit dem Gott seine Geschichte geschrieben hat. Nur weil Gott dieses Volk auserwählt hat, wird das nicht bedeuten, dass er jeden einzelnen Juden eines Tages nicht richten wird. Und warum wird er sie richten? Weil sie Sünder sind, wie jeder andere auch. Fest steht in jeglicher Hinsicht, Gottes Gerechtigkeit ist und bleibt unumstößlich, ohne Ausnahme. Nun könnte man denken, und so verfolgen wir den Gedankengang hier weiter, okay, verstehe ich, ja, also Gott gebraucht unsere Ungerechtigkeit, um seine Gerechtigkeit zum Vorschein zu bringen. So in etwa dachte der Jude, und das führt ihn zu dieser spitzfindigen Überlegung, die er dann in Vers 5 anstellt, wenn es heißt, wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit beweist, was sollen wir sagen? Ist Gott etwa ungerecht, wenn er das Zorngericht verhängt? Ich rede nach Menschenweise. Also in dem Schluss, welchen Schluss ziehe ich jetzt daraus, dass unsere Ungerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit, erst so richtig zur Geltung bringt? Was mache ich damit? Ist das nicht ungerecht, oder man könnte auch sagen böse oder unehrlich, im Sinne von nicht fair, also ist das nicht unfair von Gott, wenn er sein Zorngericht jetzt verhängt, um schlussendlich daran seine eigene Gerechtigkeit aufzuzeigen? Ist das nicht eine Unehrlichkeit von Gott? So könnten Menschen denken, wenn sie das Gericht über Sünde nur darauf reduzieren, dass es Hauptsache für Gott darum geht, dass er seine Gerechtigkeit am Ende beweist und dass er als Sieger hervorgeht. Und Paulus drückt diesen Gedanken aus. Ja, wir Menschen könnten so denken. Und er sagt, ich rede nach Menschenweise. Also zu diesem Schluss könnte man kommen. Aber die Antwort auf diese Frage, ist Gott etwa ungerecht, wenn er das Zorngericht verhängt, ist wiederum in Vers 6 ein ganz klares, das sei ferne. Wieder wie in Vers 4 schon diese Verneinung. Und dann heißt es weiter in Vers 6, wie könnte Gott sonst die Welt richten? Man müsste eigentlich besser übersetzen, wie wird Gott sonst diese Welt richten? Es geht an dieser Stelle um das Endgericht über die gesamte Welt, das Gott eines Tages vollziehen wird. Und jetzt ist der Punkt, für die Juden war klar, ja, Gott ist der Weltenrichter. Und er wird eines Tages die Welt richten. Und dabei dachten sie aber nicht an sich vor allem, sondern an die Welt da draußen, an die Nation, an die anderen. Gott hingegen denkt in seinem Gericht über jeden einzelnen Menschen nicht in erster Linie darüber nach, ob er Jude ist oder nicht Jude ist, sondern ob er Sünder ist oder nicht. Und das ist der springende Punkt. Gott verhängt seinen Zorn und sein Gericht nicht in erster Linie über die Menschen, um seine Gerechtigkeit daran zu zeigen, sondern weil sie Sünder sind. Das ist der Punkt. Ja? Und wir hatten das in den vorangegangenen Predigten, in dem ganzen Zusammenhang bis hierher schon deutlich gesehen, exemplarisch nochmal in Römer 1, Vers 18, wo das so deutlich auf den Punkt kommt, wenn es da heißt, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Auch hier sehen wir, die Begründung für Gottes Zorn ist nicht einfach darin zu suchen, dass Gott seine Gerechtigkeit zeigen will, sondern, so heißt es hier, wegen der Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Vielleicht kennst du diese Frage, ist Gott etwa ungerecht, wenn er Zorn auferlegt? Vielleicht kennst du sie aus deinen eigenen Gedanken, vielleicht kennst du sie auch aus Gesprächen, die du hattest. Und es mag uns manchmal sehr hart vorkommen, wenn die Bibel so drastisch sagt, dass auf jedem Menschen, der nicht die Rettung durch Jesus erfahren hat, der Zorn Gottes lastet, dass er da ist und bleibt und der Mensch ewig gerichtet wird und verloren geht. Dieser Gedanke, der sträubt sich so in uns und wir fragen uns vielleicht, kann Gott das denn wirklich machen? Ist das berechtigt? Und die Antwort von der Bibel ist ja, er kann. Biblisch gesprochen muss man sogar sagen, er muss. Warum? Weil er gerecht ist. Und Psalm 7, Vers 12 gibt uns ein deutliches Bild dafür. Psalm 7, Vers 12 sagt, Gott ist ein gerechter Richter und ein Gott, der täglich zürnt. Gott ist ein vollkommen gerechter Richter. Und damit geht einher, dass er keine einzige Sünde ungestraft lassen kann. Das ist unmöglich. Wenn er das tun würde, dann wäre er nicht mehr vollkommen gerecht. Ich glaube, unser Problem heutzutage als Menschen ist, dass wir zu gut von uns selbst denken und dass wir zu klein von Gott denken, von seiner Heiligkeit, von seiner Vollkommenheit, von seinem Anspruch, von seiner Gerechtigkeit. Und das kann uns so weit führen, dass wir uns erdreisten, Gott selbst als ungerecht darzustellen. Aber das gesamte biblische Zeugnis ist ein anderes. Es sagt uns, Gott ist im Gegensatz zu uns vollkommen gerecht. Und bei allem Unverständnis, was unseren Denkrahmen sprengen kann an dieser Stelle und vielleicht auch bei allem persönlichen Gerechtigkeitsempfinden, das sich da meldet, dürfen wir uns vor allem dieser Sache sicher sein, auch darin Ruhe finden, zu wissen, Gott ist und bleibt gerecht. Und allerspätestens, wenn wir vor ihm stehen, dann wird das jeder einzelne Mensch, egal ob er Christ geworden ist oder nicht Christ geworden ist, er wird das anerkennen. Und alle Fragezeichen und alle Diskussionen darüber wird sich in Luft auflösen. Und da gibt es zwei Varianten. Entweder stehst du da als jemand, der die Gerechtigkeit von Jesus bekommen hat und dadurch vor Gott steht und ihn anbetet, weil du ihn als Retter und Herrn für dich angenommen und erkannt hast. Und dann wirst du dort stehen und ihn anbeten, weil du nicht gerichtet wirst. Die andere Variante ist, auf denen, die nicht glauben, die Jesus nicht annehmen, wird der Zorn Gottes lasten. Und sie werden mit einem gerechten Gericht, mit einem gerechten Urteil für ihre Sünde in Ewigkeit verloren gehen. Das sind die zwei Ausgänge von dem Ganzen. Und ich hoffe, dass ein jeder von uns weiß, wie er eines Tages vor dem gerechten Gott erscheinen wird. Das für sich geklärt zu haben und die Rettung von Jesus erlebt zu haben, ist von größter Wichtigkeit. Warum? Weil Gott im Gegensatz zu uns nicht nur treu und gerecht ist, sondern drittens, das ist unser dritter Punkt, im Gegensatz zu uns ist Gott drittens konsequent. Vers 7 und Vers 8, darum geht's. In Vers 7 knüpft nochmal eine Frage an, die wir eben in Vers 5 schon so in Ansätzen gesehen haben. Wenn es da heißt, weiter in diesem Gedankengang, wenn nämlich die Wahrhaftigkeit Gottes durch meine Lüge überströmender wird zu seinem Ruhm, weshalb werde ich dann noch als Sünder gerichtet? Der Gedanke ist nochmal hier unter der Prämisse zu sehen, ja, dass die Juden dachten, dass es Gott ja vor allem darum geht, anhand von ihrer Ungerechtigkeit, von der Ungerechtigkeit Israels, seine eigene Gerechtigkeit und Wahrhaftigkeit deutlich zu machen. Man kann das vergleichen mit einem Schmuckstück. Als ich damals losgezogen bin und im Sinn hatte, ich will mich verloben, bin ich in einen Juwelierladen hereingelaufen so, und kam dann da rein. Und natürlich wurde ich gleich freundlich angesprochen und gefragt, was habe ich hier zu suchen? nach was ich suche. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, so und so stelle ich mir das vor. So, und dann hat es sich lange gedauert und der Juwelier zieht aus der Schublade dann mehrere Ringe und dann legt er mir die alle schön auf so ein schwarzes Samtfeld, ja, so auf so ein Samttablett. Warum macht er das? Damit ich darauf reinfalle und noch was Teureres kaufe, weil das Ganze ja glänzen solle. Ja? So soll das strahlen. So in etwa dachten die Juden, verhielt es sich mit der Ungerechtigkeit von ihnen gegenüber Gottes Gerechtigkeit? Oder um es hier mit Vers 7 zu sagen, Gottes Wahrheit gegenüber ihrer Lüge. Also ihre Ungerechtigkeit, ihre Lüge, die war vor allem dafür da, den schwarzen Hintergrund zu bilden, damit Gottes Gerechtigkeit und Gottes Wahrhaftigkeit noch mehr im Glanz erstrahlt und damit er schlussendlich alle Ehre und allen Ruhm bekommt. So war ihr Gedanke. Und dieser Gedankenansatz, der führt sie zu der Frage hier in Vers 7. Wenn nämlich die Wahrhaftigkeit Gottes durch meine Lüge überströmender wird zu seinem Ruhm, weshalb werde ich dann noch als Sünder gerichtet? Also nach dem Motto, Gott, du hast doch eigentlich schon gewonnen. Du hast doch schon alles, was du wolltest. Ja, auf der dunklen Bühne unserer Existenz erstrahlst du doch schon wunderbar hell. Warum muss ich denn jetzt auch noch als Sünder gerichtet werden? Reicht dir das nicht, Gott? Ja, du hast doch dein Ziel erreicht. So könnte man denken, wenn man diesen Gedanken hat. Es geht Gott eigentlich vor allem nur darum, dass er einen dunklen Hintergrund braucht, um seine Herrlichkeit zu demonstrieren. Der Denkfehler an dieser Stelle ist ein zweifacher. Erstens steht und fällt Gottes Gerechtigkeit und Wahrhaftigkeit nicht damit, dass er einen düsteren Hintergrund braucht, um sie darzustellen. Seine Gerechtigkeit, seine Wahrhaftigkeit, jede andere Wesenseigenschaft existiert ja schon von Ewigkeit her. Auch zu einer Zeit, als es die düstere Bühne der sündigen Menschheit noch gar nicht gegeben hat. Von Ewigkeit her. Ja? Und das dürfen wir nie vertauschen. Gott braucht uns nicht, aber wir brauchen Gott. Ne? Das müssen wir festhalten. Und nur weil Gott sein Wesen mitunter auch auf dem Hintergrund vom Versagen von Israel und weitergefasst auch der gesamten Menschheit zu erkennen gibt, heißt das noch lange nicht, dass er das bräuchte. Und auch nicht, dass damit alles andere hinfällig wäre. Und das führt uns zum zweiten Denkfehler an dieser Stelle. Die Juden, wie auch jeder andere Mensch, der als Sünder vor Gott steht, der muss zwangsläufig gerichtet werden. Warum? Weil er Sünder ist. Und weil Gott aufgrund seiner Heiligkeit und seiner vollkommenen Gerechtigkeit Sünde bestrafen muss. Das haben wir eben schon gesehen. Wenn Gott an dieser Stelle inkonsequent wäre und Sünde nicht bestrafen würde, würde er aufhören, gerecht zu sein. Ja, und damit hat sich eigentlich die Frage in Vers 7 für die Juden erübrigt. Aber in Vers 8 wird das Ganze dann nochmal weiter auf die Spitze getrieben. Wenn es dann heißt, müsste man dann nicht so reden, wie wir verleumdet werden und wie etliche behaupten, dass wir sagen, lasst uns Böses tun, damit Gutes herauskomme, ihre Verurteilung ist gerecht. Und Paulus springt jetzt auf diesen Gedanken der Juden an, in dem Sinne, also nehmen wir mal an, es würde Gott nur darum gehen, dass am Ende er in seiner Treue und seiner Gerechtigkeit erstrahlt, ja könnten wir ihm dann nicht zu noch mehr Ehre verhelfen, wenn wir noch mehr Böses tun. So ist der Gedanke hier. Ja? Im Bild gesprochen, desto düsterer der Hintergrund, umso heller erstrahlt der Ring. Je größer die Boshaftigkeit des Menschen, umso heller erstrahlt die Gnade Gottes. Je schlimmer die Lüge, umso mehr strahlt und sticht die Wahrheit Gottes heraus. Je größer unsere Untreue, desto größer wird Gottes Treue sichtbar. Je mehr unsere Ungerechtigkeit, desto größer wird Gottes Gerechtigkeit im Kontrast. Also lasst uns drauf lossündigen, damit Gott so richtig in Szene gesetzt wird. So, ja, das wäre so ungefähr der Gedanke, der hier aufgemalt wird. Ja? Wir wollen Gott eine große Bühne bereiten. Aber das ist dieser zugespitzte Gedanke, den Paulus hier macht und den er aufnimmt. Und eine völlig falsche Schlussfolgerung, die ihm und auch seinen Mitarbeitern gegenüber unterstellt wurde. Ja? Also so im Sinne von, wir tun Gott einen großen Gefallen, wenn wir ihm zur Ehre verhelfen, wenn wir sündigen, was das Zeug hält. Paulus sagt am Ende von Vers 8 dann, wer so tickt, der wird ganz offensichtlich zu Recht verurteilt. Ja, wenn jemand so denkt, dann nimmt er Sünde nicht ernst, dann nimmt er Gott nicht ernst, dann nimmt er auch sein Wort nicht ernst, indem Gott ja deutlich gesagt hat, dass wir Böses hassen und lassen sollen. Und natürlich stimmt es, dass Gott auch vor dem Hintergrund unserer Sündhaftigkeit und Verdorbenheit in seiner Gnade mehr erstrahlt. Und Gott gebraucht das, auch unser Versagen, zu seiner Verherrlichung. Aber nochmal, Gott gebraucht das zwar, aber er braucht das an und für sich nicht. Also falls bislang jemand davon ausgegangen ist, dass er Gott einen Gefallen tut, wenn er sich als möglichst herausragender Sünder darstellt, ja, und möglichst da gut unterwegs ist, dann kannst du diesen Gedanken komplett begraben. Weil weder im Alten Testament noch im Neuen Testament ist uns irgendwo gesagt, dass wir Gott durch unser Versagen verherrlichen sollen. Nein, wir sollen ihn durch Gehorsam verherrlichen. Das macht zum Beispiel Samuel in 1. Samuel 15, Vers 22 so gut deutlich mit folgenden Worten. 1. Samuel 15, Vers 22. Samuel aber sprach, hat der Herr so viel Lust an Brandopfern und Schlachtopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer, aufmerken besser als das Fett der Widder. Die Opfer waren für die Sünde und das Versagen des Menschen da, aber Gott hat vor allem daran gefallen, wenn man seiner Stimme gehorcht und nach seinem Willen lebt. Und genau dafür hat er seinen Sohn gesandt, zur Vergebung unserer Sünden, aber nicht nur dafür, sondern auch, dass wir ein Leben führen können, was nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde stattfinden muss. Interessanterweise ist diese Frage hier aus Römer 3, Vers 8 wieder in ganz ähnlicher Weise aufgegriffen, in Römer 6, Vers 1 dann. Und dort wird weiter ausgeführt, dass Christus und das neue Leben in ihm, das er geschenkt hat, dass das kein Aufruf zur Sünde ist, sondern ein Aufruf zu einem Leben in Gerechtigkeit auf einer anderen Basis. Das heißt, wir wollen und sollen uns voll und ganz darauf konzentrieren, auf einer neuen Grundlage von Gottes Gnade durch unseren Gehorsam Gott zu ehren. Nicht durch unsere Sünde, sondern durch unseren Gehorsam. Ja, wir beten ihn an dafür, dass er trotz unserer großen Untreue, trotz unserer Ungerechtigkeit uns mit so viel Liebe und Gnade begegnet. Aber wir richten uns darauf aus, ihm durch unser Leben im Gehorsam Lobpreis zu bringen. Gott ist in seinem Wesen, in jeglicher Hinsicht, konsequent. Die Frage ist im Kontrast dazu, wie steht es um deine, wie steht es um meine Konsequenz? Sind wir entschlossen, ihm gegenüber konsequent zu sein, oder sind wir vielmehr wetterwendisch unterwegs? Ja, ist es dein und mein Ansinnen, auf der Grundlage der Gnade gehorsam zu sein, um ihm damit Ehre zu bringen? Und wenn das nicht der Fall ist und du merkst, eigentlich kann ich das nicht mit Ja beantworten, ja, das geht mir gar nicht so, dann ist vielleicht heute der Tag, Konsequenzen für dich zu ziehen, mit den Dingen zu brechen, die vielmehr die Sünde in deinem Leben fördern, als dass sie deinen Gehorsam fördern würden. Gott selbst will dir dabei Beistand und Hilfe sein. Und dafür hat er seinen Geist gegeben, der uns hilft, genau das Alte abzulegen und mit seinem Geist dann ein neues Leben zu führen. Wir brauchen ihn, wir brauchen seinen Geist, wir dürfen uns im Gebet an ihn wenden und diese Konsequenz vollziehen. Und wenn du merkst, du bist heute Morgen angesprochen, dann zieh diese Konsequenz. Wir haben heute Morgen gesehen, dass Gott im starken Kontrast zu uns steht. Wir haben gesehen, im Gegensatz zu uns ist Gott erstens treu, zweitens gerecht und drittens konsequent. Und das gilt nicht nur für die Juden, sondern das gilt auch für uns. Und weil Gott so ganz anders ist als wir, gebührt ihm alle Ehre und alle Anbetung. Und ich will gerne schließen heute Morgen mit einem Vers aus 5. Mose 32, Vers 4, wo das nochmal so richtig gut zum Ausdruck kommt. Und dann wollen wir gemeinsam aufstehen, wenn es euch möglich ist, und gemeinsam Gott zur Ehre Lieder singen. In 5. Mose 32, Vers 4 heißt es, er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun, ja, alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott der Treue und ohne Falsch, gerecht und aufrichtig ist er.